Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Reihe Kultur- und Technik-Szenen einer Ehe. Schön, dass Sie da sind. Man könnte womöglich auch auf andere Gedanken kommen bei dem schönen Wetter, also tapfer. Heute Abend wird uns Karl-Heinz Kluge erzählen über drei Arten, über Technik zu erzählen. Karl-Heinz Kluge ist den einen oder anderen vielleicht von Ihnen schon bekannt aus Vorgängerreihen, hat bei uns schon, weiß nicht, 3, 4, 5 Mal
bestimmt, viermal, glaube ich, ja.
Ja, Vorträge gehalten, die meistens eine Mischung sind aus etwas Vortragen und etwas Lesen. Karl-Heinz Kluge ist nämlich Schriftsteller und Schriftsteller halten keine Vorträge, sondern machen Lesungen, bringen ja was zu Papier, die Leute. Was sollten Sie wissen über unseren Referenten? Wir haben eingedenk des Oberthemas Kultur und Technik hier jemand, der womöglich in Person beide Aspekte auch ein bisschen repräsentiert. Die erste berufliche Station war die Lehre eines Elektromechanikers.
Ne? Nachrichtentechnik.
Nachrichtentechnik. Hat also durchaus was mit Technik zu tun. Aber manchmal führen die Wege dann von der Nachrichtentechnik weg und nach Berlin und zum Studieren der Germanistik, der Philosophie und der Geografie. Ein Fach, das vielleicht auch nicht vollkommen technikfern ist, oder?
Nee, ist es nicht, wiewohl ich eigentlich, ich hatte eine tolle Abendschulzeit, also ich habe einen ganz anderen Bildungsgang als die meisten von Ihnen hier Versammelten. Ich war auf dem Abendgymnasium in Berlin und das war eigentlich auch mein Ansatz, Lehrer zu werden. Aber schon im Studium, während dem Studium, habe ich zu schreiben begonnen. Nicht unbedingt literarisch, aber mit der Literatur verwandte Texte. Und damit war das Projekt Lehrerdasein als Gymnasiallehrer gestorben. Aber ich habe Geografie fertig studiert, aber ich finde es schon sehr schönes Fach. Es ist eine Mischung, ähnlich wie Pädagogik, aus Geomorphologie, Geologie, Landschaftskunde. Also es hat einfach ganz, ganz viele Aspekte. Es ist so ein bisschen inzwischen vielleicht ein altertümliches Fach, aber ich finde weiterhin, also mir hat es gefallen und ich habe das zu Ende studiert.
Nun gut, es steht womöglich ein bisschen zwischen unseren beiden Begriffen.
Ja.
Du auch und deshalb bitte ich dich doch einfach mal loszulegen mit deinem Vortrag. Viel Vergnügen dabei.
Gut, drei Arten von der Technik zu erzählen, Betonung auf Erzählen, aber Technik natürlich auch. Ich würde Ihnen einfach ein Gedicht von mir vorlesen, was in einer ganz kleinen Edition erschienen ist. Und es passt, finde ich, auch ganz gut. Funksignal abends. Schwarzbox, Nichtdrahtfunk. Magnetfeldmission. Leichtes galvanisches Schaudern. Rieseln Elektroknümel von sehr weit draußen übers Fensterbrett nieder. Kommen von Magellans Wolken, ankern 7 Sonnenbarken, elend lange Fahrt. Ist ein Stern gefallen, hat zu Staub zerrieben, weht ein leiser Wind. Skalenrädchen, schwache Echos, Stimmsand im Gehör. Wolkendichtes Schweigen, geht kein Schiff zurück. Drei Arten von der Technik zu erzählen. Meine Damen und Herren, verehrte Studenten, Studentinnen, vorab möchte ich mich für meinen komplizierten und viel zu schnell referierten Vortrag über Jürgen von der Wense im letzten Semester entschuldigen. Womöglich habe ich dieses faszinierende Thema nicht rigide genug eingekürzt. Es hat mich überrollt wie die Welle den Surfer. Und das kann manchmal tödlich sein. Nachdem ich mein Thema festgelegt hatte, die drei Arten von der Technik zu erzählen, dachte ich, es gibt natürlich viel, viel mehr als nur drei Arten von der Technik zu erzählen. Denken Sie an Jules Verne und seine vorausschauenden Romane, in denen Technik oder Konstruktionen fast bedenkenlos auf Machbarkeit gefeiert werden, die es in seiner Zeit oder zu seiner Zeit noch gar nicht gab. Oder an Stanisław Lem, den Polen, und seinen Roman Solaris, später von Kubrick verfilmt. Und für uns zeitlich näher an Friedrich Christian Delius, der über Konrad Zuse, den Konstrukteur des ersten Rechnercomputers, einen Roman schrieb. Ich habe für heute drei Romane ausgewählt, in denen Technik jeweils eine besondere Rolle spielt. Und ich möchte mit der verständlichsten Spielart beginnen, Angelika Overath, Flughafenfisch. Ich erlaube mir einfach, dass ich das durchlaufen lasse. Vielleicht machst du den Titel an oder dürf noch gerne reinblättern. Im Roman von Angelika Overath, Flughafenfische, spielt ein Meerwasseraquarium, das, ich mach's langsam, 200.000 Liter Fassungsvermögen hat, eine tragende Rolle. Es steht in einem internationalen Flughafen und hat eben eine tragende Rolle. Konzipiert, aufgebaut, eingefahren und bestückt mit Rochen, Seeanemonen, Kaiserbuntbarschen und Seepferdchen, wurde es von einem jungen Mann, Tobias Winter. Es ist ein höchst kompliziertes System inmitten einer Transithalle und soll den Reisenden, den Fluggästen, inmitten dieses Stresses Ruhe und ein wenig Innehalten vermitteln. Tobias wird später mit Elis, einer Magazinfotografin, die sehr viel in Südostasien unterwegs ist, die einen Anschlussflug verpasst hat, in ein langes Gespräch geraten. Sie beobachtet die Fische, bemerkt ihn und sie kommen sich näher. Da ist also Tobias, der Spezialist, der die teils naiven oder völlig falschen Kommentare der Reisenden, die Fische im Aquarium betreffend, stillschweigend erträgt, erleidet und seltenst korrigiert. Er ist schon psychisch rein näher bei den Fischen als bei den Menschen und welch eine Distanz. Er beobachtet die Menschen durch die Scheiben des Aquariums. Tobias muss mit seinem immensen Wissen, so will es die Flughafenverwaltung, die ihn bezahlt, auch die läppischen Fragen der Flugreisenden und im gewissen Sinne wohl auch die der Leser beantworten. Die Technik ist eine zu ernste Sache, um sie einzig allein Technikern zu überlassen. Und wie Tobias über das Aquarium auch über dessen technische Seite spricht, ist dies sehr wohl verständlich. Und dabei entsteht eine Spannung, finde ich, die unser Interesse entfacht, um tiefer in technische Vorgänge zu gelangen. Zitat: Für den Aufbau und die Installation hatten sie ihm Handwerker und Techniker zur Seite gestellt. Aber er hatte das Becken dann alleine angefahren. Eine behutsame Arbeit von Monaten. Allein bis die Ionenzusammensetzung stimmte und das Wasser richtig reifte. Kein Mensch, der die Fische hier schwimmen sah, so im Vorübergehen, wusste ja, was das hieß. Und nun wartete er sein Ozeanriff im Flughafen. Er fütterte die Fische, die Seepferdchen von Hand, sie waren viel zu langsam, kontrollierte den Algenbewuchs, putzte Scheiben, saugte Korallen ab. Er prüfte die Komponenten verschiedener Filter und reinigte sie, er sah nach der Umweltanlage, er wechselte die Halogenleuchten aus. Er war der Hausmeister seines Meeres. Zitat Ende. Tobias ist in unserer Welt der Arbeitsteilung alleine verantwortlich für alle technischen Abläufe seines Aquariums. Durch diese Nähe und Verantwortung, höchstens gestört durch banale Bemerkungen der Passagiere, empfindet er das Aquarium wie einen menschlichen Körper, so wie ein Arzt im besten Fall den Patienten sehen sollte. Zitat: Er sollte jetzt möglichst schnell ganz nah bei den Fischen sein. Das Abspülen der Korallen gehörte zu den regelmäßigen und zeitaufwendigen Arbeiten. Er griff nach dem Schlüssel in seiner Hosentasche, ging zur weißen Tür, eröffnete sie. Sofort schlug ihm ein Brausen und Tosen entgegen. Er schloss die Tür und war von Technik umfangen. Jedes Mal war es ihm, als ob er hier in den Körper des Aquariums hineinsteige, wie in den Körper eines Menschen. Und wie man in einem menschlichen Körper die Geräusche des Blutkreislaufs der Organe hören würde, das gewaltig tobende Herz, so dröhnten hier Filter, Pumpen, Umweltanlagen. Dies war der laute Stoffwechsel, das Tagwerk der Organe, die das Aquarium am Leben erhielten. Zitat Ende. An dieser Passage gibt es einiges zu entdecken. Der Wechsel von der hektischen Welt der Reisenden in eine völlig andere, die der Technik und Versorgung. Wobei das technische Ensemble nicht geheimnisvoll abläuft, sondern mit Lautstärke und Fasslicht. Dann folgt die Analogie menschlicher Körper und Aquarium. Mir fiel bei dieser Lektüre Arno Schmidt, den Sie vielleicht vom Hören kennen, und sein Roman Das steinerne Herz von 1956 ein, in dem jener Schmidt unter anderem schreibt, Zitat: Wir haben alles mit Schmerzen versehen. Das Licht verbrennt, der Schall erstirbt. Mein Herz pumpt die Nacht hinaus. Blödsinnige Einrichtung, dass da ständig so eine lackrote Schmiere in uns rumfeistet. Ein steinernes Herz sollte man haben, wie bei Hauf. Vielleicht kennen Sie Hauf, das kalte Herz. Wäre eine schöne Lektüre mal. Schmidt will Härte, Präzision, um so distanzierend kühl die politischen, kulturellen, sozialen Verhältnisse der noch jungen Bundesrepublik literarisch zu durchdringen. Angelika Overath hingegen rückt ihren Helden Tobias emotional sehr nah an diese perfekte Aquariumstechnik, um so sein Denken, Fühlen und Handeln zu charakterisieren. Overath spricht vom Tagwerk der Organe, doch müsste sie präzise vom Tag- und Nachtwerk sprechen, sowohl beim Herz als auch bei der Technik des Aquariums, rund um die Uhr. Und das menschliche Herz spielt weiterhin eine Rolle. Tobias kann Elis, der Fotografin, nicht zeigen, dass er sie mag. Also beginnt wie so oft ein Gespräch, wird ein Umweg eingeschlagen. Elis, Zitat, was meinten Sie vorhin mit den elektromagnetischen Wellen? Die Rochen, sagte er, die Rochen spüren uns. Wieso spüren sie uns? Sie schwimmen im Wasser und wir stehen hinter Glas davor. Sie spüren unser Herz, sagte er. Das Herz ist ein reiner Muskel. Das Herz, was ist was? Ein reiner Muskel, es schlägt. Und die Rochen spüren das. Sie registrieren die elektromagnetischen Wellen. Sie spüren unseren Herzschlag hinter der Scheibe? Natürlich. Passen Sie auf. Zitat Ende. Tobias presste die Hand an die Scheibe. Der Rochen wird neugierig, kommt näher, schwebt vor seiner Hand. Hin und her. Der Rochen übrigens, das wissen Sie vielleicht, heißt im Englischen Ray und Röntgen heißt to X-Ray. Das Wissen über körperliche Vorgänge, tierische Verhaltensweisen und technische Apparaturen, dabei handelt es sich nicht um komplizierte, sondern eingängige Technik, sowie die zarte Annäherung zwischen zwei Menschen, in dieser von mir vorgestellten Szene, finde ich, kommt einiges zusammen und wird stimmig, leuchtet ein. Wenigstens für einen Moment herrscht Ruhe für Frau und Mann. Das Aquarium erfüllt seine Technik. Was soll mehr sein? Zweitens. Besteht der Kosmos von Overaths Roman im Wesentlichen aus den Reisenden und im Aquarium, im Flughafen? Sind die Orte, Schauplätze und Handlungen von Lars Gustafssons Roman von 1977, Sigismund, aus den Erinnerungen eines polnischen Barockfürsten wesentlich komplexer und verwickelter. Ich lasse mein Taschenbuch gerne rumgehen. Gibt es immer noch antiquarisch. Im Zeitpanorama der 1960er und 1970er Jahre erzählt der Ich-Erzähler über seine Ängste, Hoffnungen, Sehnsüchte und Tagträume. Er führt Doppelgänger- und Stellvertretergeschichten ein. Der Roman ist insgesamt sehr verzwackt und verwickelt, aber die Lektüre lohnt. Einmal 1973 in Berlin in der Kantstraße, dann wieder im Sarkophag König Sigismunds III. Im Krakauer Dom. Zeit und Raum werden in diesem Roman mit Luftsprüngen und Fantasie überwunden. In diesem Bezirk gehört die Geschichte von Onkel Stick, dem genialen, aber glücklosen Erfinder und seinem komplizierten Superfahrrad, woran sich der Erzähler, als es ihm sehr schlecht geht, einmal erinnert. Der Erzähler ist noch in der Zeit Kind, 8, 9 Jahre alt. Jener Onkel Stick war zuerst Gardekavallerist, dann Ingenieur, schließlich Erfinder in einer kleinen Stockholmer Wohnung. Seine Küche, Werkstatt und Labor. Nebenbei war er auch Kommunist, der die Werke Stalins abonnierte und las. Er entwickelte Dosenöffner, Patentschlösser, Drehverschlüsse aller Art, auch solche für Gartenschläuche, die sich aber stets andere patentieren ließen und die Prämien dafür kassierten. Um 1947 sind die Straßen überall in Europa, in Schweden noch voller Radfahrer. Und so beschließt Onkel Stick nicht eine weitere neue Erfindung, sondern endlich das Fahrrad zu revolutionieren. Autos, Busse, Lastwagen sind für ihn eigentlich nur verkappte Fahrräder. Zitat, es ist absolut lächerlich, sagte er. Noch niemand ist darauf gekommen, dass ein Fahrrad es natürlich sehr wohl mit einer Geschwindigkeit eines Autos aufnehmen könnte. Das ist doch nur eine Frage der Kräfteverteilung. Zitat Ende. Die sozusagen revolutionäre Idee von Stick ist die, den Luftwiderstand des Fahrrads zu minimieren, zu unterlaufen, auf Null zu bringen. Und so konstruiert er dem Fahrrad ein kompliziertes System aus Ellbogen und Schenkelstützen, lagert die Pedale hoch. Der Pilot, nicht der Fahrer, liegt, muss von Freunden in ein windschnittig verkleidetes Gefährt hineingehoben werden. Bei einem normalen Fahrrad, so Onkel Stick, nutzen die Beine nur etwa ein Drittel des Tretwegs. Die Kraft, sagt er, muss aber auf die ganze Umdrehung kommen. Zitat. Also steckte er die Füße in zwei kräftige Lederriemen und montierte zwei vordere Zahnkränze, einen für jeden Fuß. Er gab ihnen eine elliptische Form aus Gründen, die so kompliziert ist, dass ich sie hier nicht erläutern kann, sagt der Erzähler, und stellte die aber Ellipsen rechtwinklig zueinander. Zitat Ende. Dass ein solches revolutionäres Geschoss nicht leicht anzutreten ist, leuchtet auch dem Laien ein. Deshalb montierte Stick auch hinten besondere berechnete Zahnkränze. Zitat, das größte Zahnrad hinten so groß wie ein Dessertteller und das kleinste so klein wie ein 2-Euro-Stück. Zitat Ende. Wirklich überrascht ist der Erzähler, als er die Fahrradrennmaschine in der Küchenwerkstatt von Onkel Stick eingehender betrachtet und sieht, dass der Tacho bis zu 150 km/h reicht. Am ersten Sonntag im April 1949 soll in Södertälje, etwa Südenge, auf einer kaum befahrenen Landstraße die Probefahrt der Rennmaschine stattfinden. Freunde des Fahrradclubs Josef Sophia sind dabei. Die Maschine wurde extra mit einem Taxi hergebracht. Alle 1000 Meter steht ein Zeitnehmer. Der Onkel sportiert mit Turndress, Lederkappe und Motorradbrille. Nur von den regionalen Zeitungen ist niemand gekommen. Doch am Lenkgestänge wird ein roter Wimpel mit Hammer und Sichel befestigt. Letzte Zweifel, wie er da so liegt, in seiner schimmernden Konstruktion. Zitat, wie ein Gefangener des Fortschritts. Dann schieben sie die Maschine an. Sie ist wirklich schwierig anzutreten, doch dann endlich läuft sie los. In diesem Moment setzt Regen ein und ein stürmischer Wind. Zitat, der Wind ein Monteverdi-Wind, ein Freiheitswind. Die Tachonadel zittert, steigt schon auf schier unglaubliche Werte. Zitat. Ha, da taucht das erste Auto auf. Es war ein ziemlich schwer beladener Kieslaster, aber immerhin ein Auto. Es muss ungefähr 70 Stundenkilometer gefahren sein. Onkel Stick überholte es leicht wie ein Schatten, wie ein Geisterhauch. Auch sah er im Rückspiegel, wie der Fahrer bedenklich schleuderte, während er sich hinter seinem Steuer von dem Schock erholte. So geht das weiter. Der Erfinder wird schneller im kalten Regen und dem Monteverdi-Wind. Der Zeiger auf dem Tacho kriecht von 80 auf 100 km/h. Kaum, dass er den Benzingeruch der Autos spürt, die überholt, die bleichen Gesichter der Zeitnehmer. Zitat. Und bei 110 Stundenkilometer kommt eine Windböe daher, erfasst Josef Sophia und seinen todesverachtenden Fahrer und schleudert sie beide im hohen Bogen auf die Felder hinaus. Und er musste 3 Monate im Krankenhaus bleiben, bis seine Oberschenkelhalsbrüche einigermaßen verheilt waren. Und alle alten Rentner in den Nachbarbetten lachten sich fast tot, als sie erfuhren, was ihm passiert war. Zitat Ende. Danach wird der Erfinder Onkel Stick ruhig, einsilbig, zieht sich zurück. Stalins Werke im Abonnement kommen auf den Dachboden. Dieser Abschnitt im Roman wird, wie auch andere Teile, als realistische Utopie erzählt. Gustafsson benennt die technischen Details, welche der Erfinder benötigt, seine Versuchsanordnung, das Zeitkolorit, alles erzählt mit präziser Sprache. Und es fehlt nicht die Ironie an der ideologischen Ausrichtung des Erfinders. Stalin, Josef. Aber die Technik wird eben ernst genommen. War es nun die kleinmeteorologische Komponente, ein Rückenwind, der ihn so schnell werden ließ? Und Frage, was hat Onkel Stick aus der Bahn, aus der Lebensbahn geworfen? Die seitliche Windböe? War es das? Hat sie ihn schließlich aufgeben und seine revolutionäre Technik scheitern lassen? Oder war da etwas ganz anderes? Kurz vor dem Start sagte in die Stille hinein ein bärtiger Pazifist, den sie nicht mochten, Zitat, die Produktion ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Produktion. Er wurde rasch zum Schweigen gebracht. Sie dürfen jetzt gerne lächeln über diese Geschichte, aber vielleicht haben Sie schon einmal von Panamarenko gehört, ein Künstler, geboren 1940 in Antwerpen. Ich lasse das mal durchgehen, das hat meine Freundin mal geschenkt, die jetzt eine wunderbare Buchhandlung am Ammersee hat. Dieser Panamarenko, 1940 geboren, konstruiert bis heute aus Balsaholz, was man im Modellbau nimmt, und mit Japanseide Flugmaschinen, die den Körperflug, also mit eigenem Antrieb fliegen zu können, konstruiert. Diese, Sie dürfen da gerne reinblättern. Diese Modelle, oder es sind keine Modelle, es sind Flugzeuge, 5 Meter, 6 Meter, sind mit Pedalen und Freilaufzahnrädern versehen. Man könnte fast meinen, das ist ein Genosse, ein Geiste mit dem Onkel Stick. Die Prototypen von Panamarenko orientieren sich bis heute am Insektenflug und heißen Meganoidan oder Propslibelle und sind bislang nur für ganz wenige Sekunden in der Luft. Das ist natürlich nichts gegen Onkel Sticks Erfindung. Übrigens, im Nachschlag, hat der gescheiterte Erfinder Onkel Stick einige Kapitel später im Roman einen Doppelgänger, den polnischen Radrennfahrer Witold Gorek. Anlässlich der Friedensfahrt 1973, das ist eine Art Tour de France der Ostblockländer gewesen, vergrößert dieser Sportler aus Polen den Abstand zwischen der Spitzengruppe und sich immer mehr. Der junge Pole aus Katowice, schwarze Hose, goldenes Trikot, hat, so sagt er, den Frühlingswind. Ferdinand Forsche, mehrmaliger Sieger dieses Rennens aus der DDR, kann nicht mehr eingreifen. Alle Zuschauer, Reporter, Radrennfahrer sind sich einig, dass der junge Pole die 7. Etappe und den Gesamtsieg holen wird in Krakau. Doch völlig überraschend kommt sozusagen aus dem Nichts Ferdinand Forsche, DDR, ins Ziel und siegt. Der Favorit aus Polen hatte wenige hundert Meter vor dem Ziel aus völlig unerklärlichen Gründen eine Sehnenzerrung. Tage später gehen streng geheime Noten zwischen dem Sport- und Außenministerium der DDR und Polen hin und her. Keine Lösung. Was ist da in allerletzter Minute passiert? Es sind sozusagen zweimal die gleiche Geschichte. Einmal fliegt der eine raus ins Feld mit seiner Superrennmaschine und das andere Mal jemand wenige hundert Meter vorm Ziel wird aus dem Rennen genommen mit einer Sehnenzerrung. Jetzt kommt mein Herzensanliegen. Punkt 3. Wir kommen jetzt zu einem Gebirge von Roman, 1200 Seiten, wild, verschoben, zerklüftet. Hier werden meiner Meinung nach Technik und Literatur aufs Innigste vermählt. Ich habe die Dünnbruck-Ausgabe mitgebracht, fällt schon auseinander, dürfen Sie gerne reinblättern. Vielleicht ist es verrückt, vermessen, völlig unannehmbar, dass man so etwas, nämlich 1200 Seiten, und auch sei es nur in Ausschnitten, vorstellen will. Ich spreche von Thomas Pynchon, Die Enden der Parabel, 1973, Englisch Gravity's Rainbow, hervorragendst, muss ich sagen, übersetzt von Elfriede Jelinek und Thomas Pilz, zwei wirklich geniale Übersetzer, also sie haben da Ausdrücke drin, Songs, Textfragmente, Zeitbezüge, die wirklich aufs Beste aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche transferiert wurden. Vom Autor selbst, Thomas Pynchon, ist wenig bekannt. Am 8. Mai 1937 in Glen Cove, USA geboren. Abgebrochenes Studium der Physik. Kurze Zeit Soldat der Navy. Noch kürzere Zeit technischer Redakteur bei der Flugfirma Boeing. Da sollten Sie aufhören, zuhören, die Ohren spitzen. Das ist nämlich sehr wichtig für mich. Was ich jetzt mache, ist eigentlich unsittlich. Ich versuche, diese 1200 Seiten zu komprimieren, damit Sie so eine ungefähre Vorstellung, aber nur eine ungefähre Vorstellung von dem haben, was da drin steht. Und das ist auch nur ein Erzählstrang, der mir erstmal wichtig ist, aber andere sind genauso wichtig. Sein Roman, also Roman von Pynchon, erzählt die Geschichte der deutschen V-Waffen, deren Entwicklung in Peenemünde, die Schussversuche, Werner von Braun und seine Ingenieure, die Angriffe auf London. Geschildert werden aber auch die Bunkerwerkstätten und das KZ Nordhausen, das zerstörte Nachkriegs-Berlin. Das sind Drogenjunkies unterwegs, die aus Ephedrin, Kiff und Heroin Sachen mischen, die es bis heute vielleicht nicht gibt. Vielleicht hat jemand da ein Patent drauf. Verrückte Sachen. Es gibt harte, muss man sagen, muss man warnen, pornografische Szenen im Schatten einer Abschussrampe in Holland, wirklich harte Pornografie. Es gibt wüste Drogenexperimente und schließlich endet die Raketenspur, die Parabel. Eine Rakete, schneller als der Schall, schlägt durch das Dach eines alten Kinos in Los Angeles bei den Engeln. Ende. Und das ist verrückt, wenn Sie das, also der Anfang dieses Romans beginnt so, London, eine Kriegsnacht, und man hört dieses Heulen der Rakete, was sich ja lange mal angekündigt hat, noch nicht so schnell wieder, man hört es und wird sich vorstellen, wie gleich das Glas, dieses Glasdach eines großen Bahnhofs, Paddington vielleicht, zerstört wird. Und dieses Zerfallen wird unheimlich genau aufgeheizt dargestellt von Pynchon. Und das Ende ist, wir sitzen alle, wie wir jetzt hier sitzen, in einem alten Kino in Los Angeles, ein aufgegebenes Kino. Vorne läuft der Film gleich los und durchs Dach des Kinos schlägt die Rakete schneller als der Schall ein. Wüst. Was den Roman Die Enden der Parabel für uns hier interessant macht, sind seine verschiedensten technischen Anspielungen und Verweise. Da geht es eben nicht nur um Raketen, es geht auch zum Beispiel, dass beim Angriff 1944 auf Lübeck zwei Bomberpiloten, die wenig geschlafen haben, die Bomberpiloten in der Zeit auch, also abgedreht haben und Lübeck mit seinen Holzkonstruktionen in sehr engen Gassen und Dächern und wie heißen denn diese Gassen? Ist sehr dicht und eng gebaut und das ist für Feuer sozusagen Nahrung. Also es ist, die Stadt brennt ab. Und diese Piloten drehen ab und während sie abdrehen und sagen, Auftrag erfolgreich aus, hören sie plötzlich ein Singen in ihren Kopfhörern. Drehen, nesteln, denken, das ist so ein Grundrauschen oder irgendwie eine atmosphärische Störung, was man in der Funktechnik in der Zeit hat. Drehen nochmal und da sagt er irgendwie, Freakshow 2 to Soundblast Knaller. Was hast du gehört? Er sagt, ich habe gehört, nee, guck mal da vorne, da ist ein Engel, da kommt der Racheengel raus. Er sagt, hier ist eine Blendung, mach die Hand weg und so. Die sehen quasi dann den Racheengel, trauen sich aber nicht, das dem Bodenkommandeur zu melden, zu sagen, wir haben da was gehört. Wir sind, ja, sie kontrollieren die Kristalle, die Dioden, kontrollieren die kompletten Funkgeräte einwandfrei. Was ist passiert? Kommt zurück. Für viele Kritiker gehört dieser Roman zu den wichtigsten und radikalsten im 20. Jahrhundert und wird neben Ulysses von James Joyce gestellt. Kann man darüber streiten. Aber wann immer die Kritiker den Roman von Pynchon würdigen, die vielen Handlungsstränge, die Episoden und Figuren, über 400 Figuren, herleiten, die Dynamik des Romans anschauen, hier das Böse in Form von christlich, puritanisch, analytisch, technologisch, die Kälte, die Farbe Weiß, die Kontrollfunktionen in diesem Roman und auf der anderen Seite das Gute in Form von heidnischen, primitiven, organischen, chaotisch-spielerischen herausstellen, nirgends jedoch in diesen Kritiken, finde ich, wird die große Fülle der Technik angesprochen, die in diesem Opus eine wirklich große Rolle spielt. Auch Dieter Wellershoff, ein Lektor in einem großen Kölner Verlag, ich sage es jetzt bei Kiepenheuer und Witsch, der in seinem fulminanten Buch Der Roman und die Erfahrbarkeit der Welt, das ich Ihnen wirklich ans Herz lege, gibt es auch noch, und ist neu wieder aufgelegt, die großen Romane der Weltliteratur vorstellt und kommentiert und im letzten Kapitel dieses Buchs an hervorragender Stelle, wie ich finde, Thomas Pynchons Roman würdigt. Auch er mag von dieser Technik im Roman nichts erkennen. Ich lasse das gerne auch durchgehen. Ist de Blindre, Faulkner, James Joyce natürlich, fällt mir jetzt gar nicht ein. Es geht los mit Don Quixote, genau. Also sollten Sie sich, wenn Sie ein bisschen Literatur interessiert sind, vielleicht mal reinschauen. Also auch Dieter Wellershoff, großer Lektor, inzwischen in Rente, mag von dieser Technik nichts bemerken, liest drüber weg. Woran liegt das? Entweder, finde ich, handelt es sich darum, dass Technik für viele von uns und auch für Wellershoff sowieso immer schon da ist, ob man sie nun versteht oder nicht versteht, sie ist eben da. Oder aber man hat sich als Literat, als Geisteswissenschaftler gar nicht darum zu kümmern, ähnlich wie im Dschungel der Mathematik. Ich habe Mathe eine 5 gehabt, ist so eine Redewendung, wozu muss ich dann, mache ich Literatur, ja? Also, Vorsicht. Für mich sind die technischen Abschnitte in Pynchons Roman, es geht immerhin um die V2-Rakete, die eigentlich A4 heißt, notwendig, da sie zum einen verschiedene Handlungsteile miteinander verknüpfen, dem Erzählten einen atmosphärisch-faktisch richtigen Sound geben, da kommen die richtigen Bezeichnungen, die richtigen Ableitungen, die richtigen Worte, literarisch, muss man dazu sagen, den Sound geben, also die Eigennamen, die Begriffe, und zugleich den Leser herausfordern, sich den technischen Beschreibungen, die da stattfinden, und den Errungenschaften zu stellen, Stellung zu beziehen. Und sie sind auch, finde ich, ein Sprungbrett, um aus diesen technisch festgelegten Beschreibungen in andere geistige Denkweisen während der Lektüre zu kommen. Also finde ich sehr komplex. Dabei stellt sich auch für den sogenannten gebildeten Leser, der Physik, Mathematik inhaliert, die Frage, ob das, was da immer erzählt wird, auch vollkommen korrekt erzählt wird. Also die Frage, ob diese technischen Dinge möglicherweise auch Erfindungen des Autors sind oder ob es sie faktisch irgendwann mal gab oder noch gibt. Was diesen Bezirk der Lektüre sehr gefährlich und glatt macht, gefährlich im Sinne von man muss aufpassen, ist, dass Pynchon als ehemaliger Technikredakteur von Boeing über ein gewaltiges Arsenal an technischem Wissen, an Details aus, ganz kurz, Elektronik, Aerodynamik, Chemie, Pharmazie, Ballistik, nenne nur die wichtigsten, und über die amerikanische und europäische Wissenschaftsgeschichte auch fast alles weiß, finde ich. Ich habe bei der erneuten, vielfachen Lektüre dieses Romans einige Passagen gefunden, die ich Ihnen kurz nennen will, in der technische Apparate, Wirkweisen oder Experimente eine Rolle spielen. Hier einige, ganz wenige Beispiele. Abschussrampe, Fehlschüsse, Sprengkopf, Sauerstofftanks. Nächstes Kapitel, die Elektrizitätswerke im Krieg. Warum gehen die Uhren falsch? Wieso sind die Uhren abhängig von den E-Werken? Ja? Elektrischen Uhren. Dann nächstes Kapitel, perforierte Lochkarten, Hollerithmaschinen, Seriennummer. Nächstes, das Schaltwerk der Rakete V2, Drehspulen, Trafos, Wittstonsche Brücke, kenne ich aus meiner Lehrzeit noch, kann man sehr exakt damit Ampermeter schalten. Kapazitive Kopplungen im Innern der Rakete. Aber wie ich finde, wirklich perfekt in diesem Roman ist die Schilderung der verlassenen, aufgelassenen Werkstätten in Nordhausen, in die ein Handlungsträger, nämlich der amerikanische Soldat Tyrone Slothrop, hineinfährt nochmal mit einer Grubenbahn und diese Werkstätten, Raketenbauwerkstätten durchforscht. Hier wird Technik vorgeführt, die im Moment Schrott ist, aber wir wissen ja, Werner von Braun, kurze Zeit später nach Amerika, da liegen in diesem Moment diese Raketenteile, die wichtig waren zur Zerstörung, offen rum und er vagabundiert da alleine durch diese Werkstätten, sieht eben Strahlturbinen, Turbopumpen, den Raketenofen selbst, Bordelektrik, Steuergeräte, Versuchskonstruktionen von Schwanzflossen etc. etc. Und man weiß eben nie, ob das wirklich so ist. Es gibt ja, dieses Nordhausen ist inzwischen wieder offen, kann man reingehen, ist ein Museum, teils, aber ob das in diesem Zeitpunkt so war, nach 45, also ist die Frage, was da Erfindung ist und was sozusagen Recherche. An einem längeren Absatz möchte ich Ihnen zum Schluss jetzt zeigen, wie die Technik in diesen Roman eingebaut wird und wie sie funktioniert. Im Jahr 1934 ist der deutsche Raketenbau, Entschuldigung, im Jahr 1934 ist der deutsche Raketenbau noch nicht straff organisiert, besteht aus einem Verein für Raumschifffahrt, VFR, klingt wie Fußball, einzelnen Ingenieuren und das Heereswaffenamt zeigt noch wenig Interesse. Ein gewisser Pöckler, ein verarmter, politisch naiver Ingenieur, wird von seiner Frau Leni, einer Kommunistin, verlassen. Sie haben ein gemeinsames, kleines Kind. Pöckler leidet, fühlt sich aber schon als Teil dieser Rakete, die noch gar nicht vorhanden ist, die noch gar nicht fliegt, nur auf dem Papier. Und in seinem Leid zieht er aus Berlin weg an den Rand auf das Testgelände, was damals außerhalb von Reinickendorf war, und wohnt bei einem anderen Ingenieur, Kurt Mondaugen, sprechende Namen. Zitat, Temperaturen, Geschwindigkeiten, Drücke, Flossen und Rumpfkonfigurationen, Fragen der Pfeilstabilität, begannen auf Pöckler einzudringen und die Stelle zu besetzen, die Leni verlassen hatte. Es gab Tannen- und Kiefernwälder statt eines sorgenerfüllten Großstadthinterhofs. War er im Begriff, der Welt zu entsagen und einem mönchischen Orden beizutreten? Zitat Ende. Noch ist er ratlos, einsam, verzweifelt, steckt einmal nachts in Verzweiflung 20 Seiten Berechnungen in Brand. Doch die Arbeit an der Raketentechnik hält ihn fest. Zitat. Er half mit, die Lösung mit den Halbmodellen einsatzreif zu machen, bei der das Modell in der Längsachse halbiert und mit der Schnittfläche an die Wand der Testkammer angelegt wurde. Auf diese Weise konnte man Messsonden direkt durch die Wand zu den Manometern führen. Zitat Ende. Für Pöckler gibt es nun inzwischen eine gemeinsame Idee der Raketen. Noch kein Standesdünkel, keine Klassenzugehörigkeit, noch keine Spezialisierung, sondern eine kooperative Intelligenz. Zitat: Das soziale Spektrum reichte von preußischen Aristokraten wie von Braun bis hinunter zu Leuten wie Pöckler, wie ihm, der einen Apfel auf der Straße essen würden. Braun nie. Doch alle waren sie gleichermaßen der Gnade der Rakete ausgeliefert, nicht nur dem Risiko von Explosionen, sondern auch ihrer Stummheit, ihrem eigensinnigen, augenfälligen Geheimnis. Und natürlich gibt es diese Explosionen. Einmal mischt einer der Forscher, Dr. Warmke, aus Neugier und man muss sagen Dummheit, Wasserstoffsuperoxid und Spiritus schon vor der Einspritzung in die Brennkammer. Zitat: Die Zündflamme schlug durch die Speiseleitung in den Mischtank zurück. Die Explosion zerstörte den Prüfstand und tötete Dr. Warmke und zwei seiner Mitarbeiter. Erstes Blut, erste Opfer. Und aus dem technischen Unglück diese Folgerung. Zitat: Kurt Mondaugen nahm es als ein Zeichen. Einer jener deutschen Mystiker, die mit Hermann Hesse, Stefan George und Richard Wilhelm groß geworden waren, bereit, Hitler auf der Basis einer Demian-Metaphysik zu akzeptieren. Demian, ein Roman von Hermann Hesse, sehr früh, wissen Sie, Vorbild. Pöckler, der Techniker, schaut endlich vom Zeichenbrett auf und entdeckt, dass es noch ganz andere Mystiker im Bezirk der Raketentechnik gibt. Zitat: Da war auch Fahringer, ein Aerodynamiker, der mit einem Sennbogen und einer Rolle aus gepresstem Stroh in die Kiefernwälder um Peenemünde ging, um Atemübungen zu machen. Anspannung, Loslösung, immer wieder. Es ging um das Problem der Längsachse der Rakete in jeder Flugphase in die Lage der Tangente an die Bahnkurve zu bringen. Für diesen Fahringer war die Rakete ein fetter japanischer Pfeil. Zitat Ende. Auch der Umzug der Raketentechniker nach Peenemünde ans Meer im Jahr 1937 bringt Pöckler, den Ingenieur, seelisch nicht zurück in die Balance. Er trägt die Last eines armseligen Berliner Ichs. Er kam nicht weiter. Kalte und frauenlose Nächte, Kartenspiele, Schachpartien, gemeinsame Besäufnisse, die Droge Ephedrin, ist eigentlich für Hungerkuren, schließlich Albträume. Aber der Raketenofen mit 1,5 Tonnen Schub, 10 Atmosphären Kammerdruck, 60 Sekunden Brenndauer und einer Ausströmgeschwindigkeit von 1800 Metern pro Sekunde geben inzwischen Anlass zur Hoffnung. Die Technik der Rakete stabilisiert sich und Pöckler ahnt, worauf das hinauslaufen wird. Zitat: Wollte man jedoch ein robustes Triebwerk bauen, das die Militärs im Feld als Tötungsmaschine gebrauchen konnten, dann bestand das wesentliche Konstruktionsproblem jetzt, die Dinge so möglich wie einfach zu halten. Zitat Ende. Ich komme zum Schluss. Eines Abends, Pöckler hat sich mit anderen Filmaufnahmen eines Tests der Flugbahn der V-Rakete angeschaut, sitzt bei seiner Rückkehr ein Mädchen auf seinem Bett in der Baracke. Es ist Ilse, seine Tochter, inzwischen größer geworden, die abgeschottet und isoliert in einem Umerziehungslager für Kinder lebt. Die Mutter war Kommunistin. Während langer Spaziergänge mit Ilse ist sich Pöckler nicht mehr sicher, ob dies wirklich seine leibhaftige Tochter ist oder jemand, der auf ihn angesetzt wird. Um was auszuspionieren? Und er denkt an die Zeit, als es noch möglich gewesen wäre, sich und die Familie durch Flucht ins Ausland zu retten. Einmal erhält die Tochter die Erlaubnis, bei einem Abschuss zuzuschauen. Doch das Triebwerk hat vorzeitigen Brennschluss, stürzt ab, zerschellt, explodiert. Ilse drückt die Hand des Vaters und fragt, Zitat: Hast du das gemacht, dass das passiert, Papi? Nein, es war nicht vorgesehen. Sie sollte in einer großen Kurve davonfliegen. Er schwang die Arme empor und zog eine Parabelspur. Wo fliegt sie hin? Wohin wir es sagen? Werd ich einmal in ihr fliegen dürfen? Ich würde doch hineinpassen, oder? Sie fragte unmögliche Fragen. Eines Tages, vertröstete sie Pöckler, eines Tages vielleicht bis zum Mond. Zitat Ende. Aber da der Vater ihr kein Märchen vom Mond erfinden kann, steht Ilse am Abend vor einer Mondkarte, die an der Barackenwand eines anderen Ingenieurs hängt, vor der sie fortan viele Stunden träumend verbringt. Die Rakete aber, von der die Rede ist, sollte mit ihrer todbringenden Last bald Richtung England fliegen. Und viele sollten ihr noch folgen. Vielen Dank. Ja, noch einen ganz kurzen Satz. Sie haben gemerkt, dass der Pinschen-Teil den größten Raum einnimmt. Das ist geschuldet dem Umfang des Buchs natürlich, aber weil ich da auch finde, es gibt sicher andere Romane, worüber wir gleich reden werden, die das auch leisten, aber für mich leistet es in hervorragender Weise die Vermählung, Verquickung von Literatur oder Technik und Kunst. Danke.
Ja, danke, Karl-Heinz Kluge. Mir wird, glaube ich, helfen, wenn wir noch einmal rekapitulieren, die drei Arten. Du hast drei Beispiele genannt, ja. Aber vielleicht können wir es nochmal auf den Punkt bringen. Mhm. Ich glaube, das wird mir helfen, das einzuordnen.
Ja. Also das erste Beispiel mit Angelika Overaths Flughafenfische ist relativ plausibel. Das können Sie sich einfach in einem Aquarium, in einer Zooverhandlung angucken. Es ist ein relativ gigantisches, großes Aquarium, 200.000 Liter. Und ein einziger Mensch, Tobias Winter, hält dieses Aquarium, also hat es erstmal installiert, was schon nicht ohne ist. Er hat das Wasser, wie er sagt, eingefahren, Ionenzusammensetzung, Salzgehalt etc. pp. Und er hält dieses Aquarium in Stand für sehr anspruchsvolle Fische. Also Seepferdchen sind sehr anspruchsvoll in der Haltung, fast die gebären auch, also im Roman in der Zeit. Relativ anspruchsvoll und er hält diese Halogenleuchten, Pumpen, Umweltanlagen, Kohlefilter, was alles zugehört, hält er selbst in Gang und achtet darauf, der darf natürlich nichts sterben, rund um die Uhr, und so sieht er auch aus, sehr, sehr dürr, sehr angespannt hält dieses Aquarium in Schwung mit all dieser Aquariumstechnik, die aber, wie ich finde, obwohl ich kein Aquarianer, sag mal, bin, relativ überschaubar zu handhaben ist, wiewohl das natürlich nicht unkompliziert ist, aber das ist nachvollziehbar. Der zweite,
halt, ja. Jetzt das Modellhafte daran. Wofür steht dieses Modell?
Zu einem AKW, was im Moment große Diskussionen bei uns im Land oder auch europaweit, weltweit hat. Dieses Modell steht, dass hier ein einzelner Techniker, ja, sagen wir ruhig Techniker und Biologe und Zoowärter, dieses Aquarium instand halten kann, technisch durchschauen kann und sehen kann, es sind Trübungen, Korallen und so. Der kann das, dieses Modell steht dafür, dass ein einziger Mensch dieses Aquarium, diese Technik des Aquariums beherrscht, beherrschen muss und dafür gerade steht. Das wäre das Modell. Ein Einzelner, das ist eine große Aufgabe, viele Tausende von Zuschauern, von Passagieren laufen durch und erfreuen sich dran oder sehen auch gar nicht zum Teil, das passiert im Roman dann, dass er dann wirklich dieser Elis Rede und Antwort steht, was da wirklich passiert und sich auch mit reinnimmt und durchlaufen lässt. Dieses Modell steht, obwohl es groß in der Dimension, steht für einen einzigen, der sozusagen diese Technik betreibt, beherrscht, kontrolliert, reguliert. Muss nachgesteuert werden, ja.
Dann geht auch nichts schief?
Im Roman geht was anderes schief, das erzähle ich jetzt einfach. Es gibt drei Personen, es gibt diese Elis, eine Magazinfotografin, die weltweit oder vor allen Dingen in Südostasien unterwegs ist und einen Jetlag hat und den Anschluss einfach verpasst und vor diesem Aquarium, Anführungszeichen, strandet. Es geht nichts schief, sie lernt den Tobias kennen und ist aber irgendwann so übermüdet, dass er ihr dann den Mantel, der rutscht runter, den Mantel umlegt, das ist die einzige körperliche Berührung. Aber parallel dazu gibt es einen Professor für Biochemie, der gerade per SMS erfahren hat, dass seine Frau viel jünger als er sich trennt von ihm und der sich in der Flughafentoilette, der geht kurz zu diesem Aquarium, aber das reißt ihn eben nicht hoch, diesen Frust, diese Säuernis, diese Enttäuschung. Er beginnt sich zu betrinken, holt sich ein Duty Free, eine Flasche Whisky und Zigaretten. Er hat Herzprobleme und fängt an zu rauchen, nahen, bloß hintereinander, steckt einer an der anderen an und säuft. Er hätte die Chance gehabt, er war kurz vor dem Aquarium, aber das hat ihn nicht hochgerissen, sondern er beschließt, sich sinnlos zu besaufen und das wird körperlich sehr gefährlich. Also das Aquarium hilft nicht jedem, um es mal flapsig auszudrücken. Aber wie gesagt, mir war dieses Modell wichtig, weil ein Einzelner für eine technische Einheit steht, die betreibt und die geht auch nicht kaputt im Roman in der Zeit. Aber man könnte sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn es Wasser gibt. Ja? wenn, also er muss, er schläft doch, er sieht doch sehr übermüdet immer aus, er ist quasi rund um die Uhr auch beim Aquarium.
Okay, Modell 1.
Modell 1. Modell 2 ist ein ganz anderes, das ist mir auch sehr nah. Also wenn Sie Interesse an sowas haben, Lars Gustafsson hat in jedem Roman immer wieder, der war Philosophieprofessor für theoretische Philosophie in Austin, ist jetzt pensioniert, der hat immer wieder wunderbare Sprengsel drin. In diesem Roman geht es eben mehrheitlich auch um Technik, aber es gibt einen tollen Roman, eine Art Krimi, die dritte Rochade des Orochard, des Bernard Foix. Da geht es um Elektronik-Trödelläden in Paris. Also sowas Tolles, wenn Sie Elektronikbastler sind, wunderbar, Sie schwimmen weg. Aber im zweiten Modell, eben Lars Gustafsson, geht es um diesen, das haben Sie gemerkt, revolutionären Pathos, die revolutionäre Energie. Also Stalin, man darf es heute gar nicht mal in den Mund nehmen, was dieser Bursche in der Sowjetunion geleistet hat, im negativen Sinne. Aber da geht es darum, dass jemand wirklich der Meinung ist, er will endlich eine Erfindung, die sozusagen menschheitsnützlich ist, mir fällt kein besseres Wort ein, also eine Sache wie ein Fahrrad so weit zu revolutionieren, dass es wirklich dem Auto gleichgestellt ist. Ja? Und wir kennen diese Sachen, also ich wohne in Offenburg, gibt es eine technische Hochschule auch, da gibt es immer wieder diese Solarautos, also man probiert Sachen sozusagen, die bis an einen bestimmten Punkt gehen, aber natürlich fährt ein Fahrrad auch kein Rennrad, glaube ich, 150, also wüsste ich jetzt
also im Moment. Mein Schwager ist tatsächlich mal auf seinem Fahrrad mit 120 geblitzt worden. Es ging allerdings ziemlich steil den Berg runter. Die Polizei war sehr überrascht. Also das kommt offenbar mal vor. Ja. Ich glaube, da muss man auch so windschnittig aussehen wie der.
Was bei diesem Modell zusammenkommt, das ist so der ganz andere, also nicht der, wie soll man sagen, also Tobias ist so der ganz geradlinige, sehr konzentrierte Erfinder. Onkel Stick, von dem wir gehört haben, ist eher so die Schrulle, der Schräge, der Verrückte, aber nicht dumm. Also er hat immerhin Sachen erfunden, aber war nie in der Lage, seine Patente quasi finanziell umzusetzen, also finanziellen Mehrwert draus zu ziehen. Und dann sagt er sich, machen wir das Fahrrad so schnell, dass es... und
ist das dann, Entschuldigung, ist das das Interesse dann, also will er das, wenn er bislang immer erfunden hat,
ja,
das aber nicht vermarktet hat,
ja, ja,
hat ihn offenbar,
ja,
nicht interessiert, ich glaube, ist jetzt das Interesse bei der Verbesserung einer, ja, bestehenden Technik, ja, zur Vermarktung zu kommen?
Oder? Nein, eben nicht, sondern erstmal praktisch sozusagen zu zeigen, dass die, ich sage das ganz, ganz blöde, die revolutionäre Energie, die Stalin in Russland hat, er liest ja diese Stalin-Werke, grauselig zum Teil auch im Satzbau und so, dass man diese revolutionäre Energie einsetzt in ein Fahrrad, um das so schnell zu machen, so schnell wie ein Auto. Ja? Geht natürlich irgendwo nicht, aber er probiert es. Ja? Und was Gustafsson jetzt macht, er redet, ich weiß gar nicht, ich bin nicht so technisch, ob es elliptische Zahnräder gibt, ob sowas möglich ist. Ja? Müssten Sie sich selbst mal kundig machen.
Er sagt aber, jemand, das gibt sie.
Das, ja, wer sagt das?
Ja.
Anpasse. Unrhythmus, ja. Aber Sie merken schon, in dem Moment, wo wir hier beginnen, oder mit zwei Zahnrädern, ich müsste mir das auch dann wirklich, ich habe überlegt, ob ich ein Fahrrad, ich kenne einen Fahrradhändler, mir das mal erklären lasse, ob der ist Ingenieur und hat ein tolles Fahrradgeschäft. Ich weiß es nicht, aber was für mich stimmig ist, in dem Moment, wie Escher, Autor und Literat, Gustafsson, ähnlich wie Pynchon, mir klang das so, wie wenn da Sachen probiert worden. Also ich wusste das gar nicht, dass sowas mit den Ellipsen mal probiert worden ist. Aber es wird eben angedeutet, ja. Man kann, es gibt so einen Punkt in der Literatur an diesem Modell, wo man sagt, nee, glaube ich sowieso nicht, dann legt das Buch weg. Aber wenn man es weiterliest, merkt man, dass in der Parallelhandlung eben mit diesem polnischen Radrennfahrer, dass das einfach Schiebung war. Wie wir heute im Radsport nur massiv betrogen, geschoben, gedopt, geexpot wird. Genau das Gleiche da. Dieser Onkel Stick, also nee, Gustafsson zieht sich natürlich aus seinem Modell, aus seinem zweiten Modell, galant aus der Affäre und sagt, naja, er ist schon nicht ins Feld geflogen, damit war die Sache aus, er war frustriert, aber enttäuscht, fertig, ja. Aber das Modell steht erstmal literarisch besehen da, ja. Und ich habe den Panamarenko mitgebracht, weil es jemand ist, der bis heute quasi versucht zu fliegen. Und letzte Woche war in der Süddeutschen Zeitung, das ist immer in Amerika, eine Unisportmannschaft, die einen, ich weiß nicht, wie man das nennt, also einen Hubschrauber mit Muskel und Fuß, also Beinkraft, glaube ich, 2 Sekunden oder 1,5 Sekunden, die Japaner haben eine Sekunde bislang geschafft, aus eigener Muskelkraft einen Hubschrauber hochzubringen, auch mit Leichtmetall, mit mit Harzen gebaut, in einer windstillen, riesigen Sporthalle. Ja. Also es gibt diese Leute immer wieder, die kennen wir auch oder wir hören von ihnen. Und für mich war dieses Modell sozusagen nicht der verzweifelte Erfinder, sondern jemand, der aufs Volle geht und alles organisiert, also Zeitstrecke und so. Und dann klappt es auch mal, aber es geht sowas von daneben, dass er dann bis ans Ende seines Lebens frustriert im Reihenhaus irgendwo in Stockholm sitzt, ja, und sagt, nie mehr Fahrrad erfinden. Aber es ist ein Modell, was sozusagen immer wieder probiert wird, auch von Gruppierungen, von Gruppen. Er macht es alleine mit seinem Fahrradclub, der ihm da, ja. Aber es geht auch also um
das noch nicht Beherrschte zu wagen.
Zu wagen, genau, genau. Mhm. Fällt in Schneider von Ulmheim, Bert Brechts Gedicht zum Schneider von Ulmheim. Es gibt ja vieles. Die Gebrüder Breit oder Lilienthal natürlich, wird ja auch ganz grauselig beim, weiß nicht, wievielten Versuch abstürzt, ja. Aber der immer modifiziert sozusagen die Flügelform immer weiterentwickelt, ja, und denkt, das muss es jetzt sein. Und er war auf dem richtigen Weg, aber stürzt grausig ab. Das letzte Modell, Thomas Pynchon, das ist natürlich, haben Sie gemerkt zum Schluss, also überall, wo Lust dabei sein könnte, das Mädchen sagt, können wir zum Mond fliegen, ist halt gar keine Frage mehr. Und Braun hat es auch dann in den USA gemacht, Werner von Braun hat es mit auf den Weg gebracht. Aber es kann natürlich auch todbringend sein in einer ganz, ganz großen Grässlichkeit. Und an grässlichen und schlimmen Szenen ist dieses Buch von Thomas Pynchon auch voll. Also diese Angriffe auf London, die Angriffe auf Lübeck, auf Berlin, also die Schilderung Berlins, wenn Sie Fotobänder angucken, was der Bombenkrieg in Leipzig und Berlin gemacht hat, auch in Hamburg, wenn Sie das lesen, das ist noch um, nicht Welten, das ist blöd, aber um einiges schlimmer als das, was Sie an Fotos sich anschauen können über den Bombenkrieg, was Thomas Pynchon beschreibt. Also auch Sachen, die so, es gibt Kinderbanden, die da durch Berlin streifen, dann, das gibt es vielleicht doch, aber es gibt auch Hundebanden mit irgendwelchen SS-Hunden, die aus den KZs jetzt los sind und sich selbst organisieren. Die haben einen Organisationsgrad, ja, wie Militärs. Ja. Der erzählt Sachen, da sträubt sich ihnen alles. Also ich, wenn Sie lange Sommerferien haben, kaufen Sie sich das Buch, lesen Sie es. Und es ist eben ein Modell, wo gezeigt wird, also gemeinsame Entwicklung, es gibt Verluste, dennoch, man hat eine Idee, diese Rakete, ja, man bleibt dran, ja. Und es wird natürlich auch dann beschrieben, wird gesteuert von den Führungsoffizieren, also das machen die jetzt freiwillig zum Teil. Aber es ist sozusagen eine Technik, die ja instrumentalisiert, sagt man ganz wertneutral wird, die dann halt auch quasi zum Verderben wird. Während dieses kleine Mädchen einmal sagt, ich könnte ja da reinpassen, ich bin da zum Mond. Nase.
So was Janusköpfiges.
Etwas Janusköpfiges, also zwei Gesichter, zwei Möglichkeiten. Und wenn Sie sich anschauen, es gibt viele dieser Techniken oder einige dieser Techniken, können Sie sich mal überlegen, wo quasi so die Idee war, was Positives, was die Menschheit voranbringt, was in die richtige Richtung laufen soll, was aber unter der Hand dann auch völlig ins Gegenteil schlägt. Also mir ist gerade eingefallen auf dem Weg hierher, ich war 14 Jahre alt, so völlig schmalbrüstig, habe eine Lehre gemacht bei Telefon, gibt es heute lange immer, war später AEG, dann
gute Ton,
Marconi, habe dann 3,5 Jahre Lehre gemacht, völlig blauäugig, naiv, dumm auch, also dumm im Sinne von naiv. Und ich habe am ersten Tag einer vollautomatischen Drehbank damals, die kostete, ich weiß nicht, vielleicht 12.000, also wie ein Auto, gearbeitet mit 14. Ich war abends nach 8,5 Stunden Arbeit völlig kaputt, nur noch ins Bett gelegt und weg. Nach 3,5 Jahren, wir haben für die Bundeswehr auch produziert, Richtfunkgeräte im Gigahertzbereich, also abhörsicher, heute nicht mehr, aber damals war das abhörsicher. Die Unimox und Schützenpanzer, die zu uns kamen, wurden immer gleich zweifach ausgerüstet, dass wenn der eine Richtfunkkasten einen Treffer hat, der eine Senderempfänger auf den anderen umschaltet, das war kalkuliert. Ja? Man hat gesagt, klar, wir machen da zwei rein, wenn da was passiert, kann gleich der nächste, wird umgeschaltet automatisch. Ja? Nach 3,5 Jahren, das heißt, wir haben eigentlich auch Teil daran gehabt an dieser, die waren auf Kriegsschiffen eingebaut, der Marine, aber halt auch in Unimox für Richtfunkstrecken und die waren abhörsicher, diese Sachen. Das haben wir auch gebaut, ja. Und nach 3,5 Jahren merkt man dann irgendwann, wird man ein bisschen helle irgendwann und sagt, was macht man da eigentlich?
Ja. Wehrtechnik.
Ja. Wehrtechnik, ja. Also deswegen, ich habe vorhin dem Herrn Friedrich erzählt, mich bei meinem eigenen Schreiben fasziniert mich ab und an nicht immer diese Verbindung von Literatur und Technik auch sehr. Das Gedicht ist vielleicht gar nicht beispielhaft, aber ich habe eine Erzählung, wo es darum geht, dass jemand, der die Tunnels in Europa wartet, auf ihre elektronischen Möglichkeiten, also B- und Entlüftung, bei Brandfall, bei Katastrophen, bei Staus, der ist nachts unterwegs, wenn wenig los ist, läuft, fährt in die Tunnels rein, in eine Parkbucht, geht in die Fernwerkzentrale, so heißt es im Technischen, geht in die Fernwerkzentrale und guckt da rein. Hat, schließt seinen PC an, guckt durch an Segmenten, was ist in Ordnung, was muss ausgebessert werden. In diesen Fernwerkzentralen liegen alte Pornohefte, alte Apfelschalen, versifftes, verdrecktes Zeug. Und wenn Sie eine Vorstellung haben und sagen, das muss alles clean und sauber sein, da fahren ja jeden Tag zigtausend oder Millionen, aber zig, zehntausende Leute durch, das ist, diese Technik ist dermaßen versifft, muss man sagen, dass es ja unglaublich ist. Darüber geht diese Erzählung auch. Der denkt natürlich an seine Tochter auch, versucht sie zu erreichen nachts, geht im Tunnel nicht, muss er raus. Es geht auch um so eine persönliche Biografie. Aber manchmal sind technische Dinge, die perfekt sein sollten, sind es nicht. Mal so weit. Jetzt dürfen Sie und sollten Sie fragen.
Ja. Haben Sie eine Frage an Herrn Kluge oder eine Anmerkung oder eigene Lektüre-Erlebnisse zur Technik?
Das würde mich interessieren. Haben Sie selbst Lektüren, von denen Sie sagen, da hat Sie Technik gewisserweise angesprochen, überzeugt oder abgeschreckt? Bei eigener Lektüre? Also es gibt, ich kann Ihnen einiges noch nennen, was ich Ihnen empfehlen würde, aber es ist nicht so häufig, muss man sagen. Es gibt es nicht immer. Bitte? Ja. Nee, Max Frisch. Ja, ja. Genau, ja, ja, ja.
Das ist ein Ingenieur, ne? Das ist
ein Ingenieur, genau, ja, ja. Ja, wäre ein Beispiel.
Es gibt aktuelles, da wir, glaube ich, vor 2 Wochen 100. Geburtstag von Max Frisch erinnert haben, also lief, glaube ich, Homo Faber in der Verfilmung auch auf Arte. Ja, ist ein typisches Beispiel, dass ein Ingenieur ein Romanheld ist, wenn auch nicht nur ein glücklicher, aber ein Romanheld, klar. Ja.
Wenn Sie sich für
glückliche Romanhelden, es gibt keinen Roman. Ja.
Ist relativ neu auf dem Markt, war letzte Woche in der Süddeutschen Zeitung besprochen, Elisabeth Fiol oder Fio. Der Reaktor, das sind Wanderarbeiter in Frankreich, also die hat sehr lange in der Atomindustrie gearbeitet, als Buchhalterin, ist auch was ganz Interessantes, als Buchhalterin. Und sie beschreibt 3 Wanderarbeiter, die AKWs kontrollieren in Frankreich und mit dem Wohnwagen wie Zigeuner, wie Gitan umherziehen und AKWs prüfen und es gibt irgendwann einen Störfall und der eine muss raus aus dem Job, der gut bezahlt hat, aber sie sind wie Wanderarbeiter, vagabundieren die in Frankreich. Frankreich, glaube ich, 52 oder so, AKWs, ist ein relativ heftiger Roman, auch sehr schmal, aber es geht um AKWs auch. Wenn Sie sich für Diskotheken interessieren, es gibt von einem Bernd Caillou das Geschäft von 1968-69, der erzählt von den Erfindern dieses Stroboscope-Flashlight, was in Diskotheken damals, weiß nicht, heute noch ist, war das ja revolutionär und beschreibt, wie diese Erfindung, er ist ein Beuys-Schüler von Josef Beuys, dem Kunstprofessor, Künstler. Es gibt diese Bücher, die ausgesprochen mit Technik, also die an Technik sich interessieren, an technische Errungenschaften ranwagen. Sie sind nicht häufig, aber es gibt sie. Man muss einfach ja sehr genau lesen. Ich habe immer das Gefühl, dass viele sagen, nee, will ich nicht, ich will unterhalten werden, ich will was Schönes, Liebe, Schmerz, Herz. Ich will keine Technik da drin haben. Ich finde sehr wohl, dass es wichtig ist, auch diese Sachen anzupacken und darzustellen in einer Form.
Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Ja.
Vielleicht auch ein Hinweis, bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal angesprochen habe in der Reihe. Der erste deutsche Science Fiction ist geschrieben von einem Mann, der heißt Kurt Laßwitz. Kurt mit K-U-R-D und Laßwitz mit L-A-S-Z-Witz. Kurt Laßwitz war ein Professor für Philosophie, Physik, Mathematik und Logik im 19. Jahrhundert. Einer der großen Kant-Forscher und Biografen seiner Zeit. Und in diesem ersten deutschen Science Fiction, nach dem ist der bedeutendste Autorenpreis übrigens benannt, der Laßwitz-Preis, in diesem Science Fiction hat er folgende Fiktion entwickelt. Wir befinden uns vor der Entdeckung oder Eroberung oder wie soll man es nennen, der Polkappen. Man war noch nicht da, aber alle sind elektrisiert, dahin zu kommen. Und wir haben die ersten Ballonflüge hinter uns. Und jetzt setzt der Roman folgendermaßen ein, was für 1870, glaube ich, etwa ziemlich revolutionär ist. Eine international besetzte Forschergruppe aus unterschiedlichen Ländern wird in einen Ballon gestopft und Richtung Nordpol geschickt. Sie kommen kurz vorm Ziel in Turbulenzen und stürzen ab und werden gerettet, und zwar von denen, die schon da sind. Nein, keine Eisbären, keine Eskimos, Marsianer. Es stellt sich heraus, dass auf dem Mars eine Hochkultur existiert, und da wird jetzt der Philosophieprofessor Laßwitz aktiv. Die Marsianer leben nach der Ethik von Immanuel Kant. Er macht da so ein Gedankenexperiment und überlegt sich, wie sehe eine Gesellschaft aus, die sich nach Kant strukturiert. Sehr spannend. Und die leben in einer Hightech-Gesellschaft. Die haben zum Beispiel, also ihnen ist klar, das ist lange vor dem Auto, ja, wir gucken mal so langsam auf die Eisenbahn. Die haben ein öffentliches Verkehrssystem entwickelt, das im Grunde, wenn Sie so wollen, so eine Art Mischung ist aus Bahnverkehr und Individualverkehr per Transrapid. Also es gibt Magnetschwebebahn, und wenn Sie an Ihrem Haus sind und zu einem anderen Haus wollen oder irgendeinem Ort, dann melden Sie das einer Zentrale, sagen, wir wollen zu viert dahin. Dann schwebt vor Ihr Haus eine Kabine und bringt Sie dahin. Finde ich nicht uninteressant. Und da gibt es noch eine ganze Menge anderer technischer Spielereien, die sehr spannend sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wollen die denn eigentlich in ihrer perfekten kantianischen Gesellschaft bei uns auf der Erde? Ganz einfach, es geht mal wieder um Energie. Für ihre Hightech-Gesellschaft brauchen die Energie, klar. Die haben auf dem Mars alles ausgeschöpft, was es gibt, kommen auf die Erde um 1870, große Sonnenkraftwerke in den Wüsten zu bauen. Sie wissen vielleicht, dass die EU gerade mit den Maghreb-Staaten solch ein Projekt lostritt, ja, um in den großen Wüsten in Nordafrika Sonnenkraftwerke zu bauen. Also hin und wieder muss man Romane lesen, um zu erfahren, was mal irgendwann sein wird oder vielleicht kommt. Fand ich sehr, sehr spannend. Also die technischen Spekulationen da drin sind spannend, plus auch die philosophische Spekulation. Und obendrauf gibt es natürlich auch Liebesgeschichten und so weiter. Spannend.
Ja.
Eines der Lieblingsbücher von Arno Schmidt.
Ja, ja, ja. Also Sie können die Autor, also das wäre so mein, nicht Ratschläge, es sind immer Schläge auch, mag ich nicht Ratschläge, aber Sie sollten sich, wenn Sie lesen, einfach, also wenn Sie ein Buch zur Hand nehmen, auch einfach auf der Klappe oder hinten angucken, um was es da geht. Und es gibt sehr wohl diese Bücher inzwischen, die Technik, wenn nicht schon im Mittelpunkt, aber so teilweise wenigstens abhandeln. Also ich finde, das war auch in der Form, wir benutzen Toaster, Fahrstühle, Handys, Computer, was der Kuckuck was. Aber im Buch soll das draußen sein. Es ist nicht einzusehen, warum. Ja, also es kann drin sein. Und wenn es gut erzählt ist, und deswegen diese drei Modelle, es gibt natürlich viel mehr, sollte man sich das angucken. Also ich kann da eigentlich nur dafür plädieren. Und sich auch so eine eigene Prüfung, sich nicht alles quasi erzählen zu lassen. Ja? Also genau zu lesen, zu überlegen, wie kann sowas unter welchen Möglichkeiten, Prämissen statthaben? Wie kann es stattfinden? Geht sowas? Ja? Also finde ich weiterhin äußerst spannend.
Ja, bitte.
Ich hätte noch gerne eine Frage beantwortet.
Ja. Ja.
Der erste kommt mir so vor als schöne, heile Welt, Technik als Fahrstuhlmusik im Hintergrund von diesen menschlichen Geschichten.
Ja.
Der zweite Teil kommt mir dann auch so vor, wie soll ich sagen, Risikotechnik, Herausforderung und Challenge.
Ja.
Aha.
Also zum Ersten, das mit der Fahrstuhlmusik oder Musik ist natürlich richtig, aber da geht es darum, dass die Leute scheitern oder mehr oder weniger versuchen, in Gang zu kommen. Diese Technik ist nur sozusagen dazu da, den Leuten was zu bieten, die da im Flughafen sind, um innezuhalten. Die Technik ist gefahrlos, die ist risikolos, außer dass die Fische vielleicht kaputt gehen. Das hat als Modell nur den Sinn oder die Idee, dass jemand da ist und allein verantwortlich ist für 200.000 Liter Meerwasser. Nicht mehr, nicht weniger. Also was da eigentlich gar nicht, da stimmt natürlich Fragen. Wieso muss das, es könnte ja ein Süßwasser-Aquarium sein. Nein, es muss was ganz Exquisites sein, nämlich Meerwasser, ja. Also ein Rochen, ja. Also, er erzählte dann Geschichten, da steht ein Opa mit seiner Enkeltochter dran, der sagt, da siehst du, daraus haben früher die Seeräuber, haben die zusammengebunden, die Rochen, haben gedacht, das wäre ein Engel, ja. Und er erzählt dann Geschichten, wo dann Tobias Winter sagt, es ist irre, natürlich hat man sowas, man hat sie sogar getrocknet dann auf Deck und hat sie dann verkauft als, aber diese Technologie des Aquariums ist völlig risikolos. Außer, dass es eben mal kippt irgendwann, wenn der Salzgehalt nicht mehr stimmt, wenn Ionen falsch sind, was weiß ich, dann passiert es. Aber das ist nicht das dann, na gut, da wäre der Flughafen überflutet oder jemand schlägt in dieses Doppel-Dreifachglas rein, sowas. Eine Brücke zu dem zweiten weiß ich nicht. Also es waren einfach drei verschiedene Modelle. Ich habe mir drei ausgesucht, um an drei Modellen mal zu zeigen, was möglich ist. Das mit dem Booster schon klar, das ist einfach so Versuch, eine Herausforderung an eine Technik, die weiterzutreiben. Es geht daneben, er scheitert sozusagen, indem er von der Windböe einfach aus der Bahn geworfen wird. Wobei man dann nachgucken muss, ob da nicht noch was anderes ihn aus der Bahn, nämlich die Ideologie, dass er gemerkt hat, Kommunismus, also stalinischer Kommunismus, stalinische Prägung wäre nichts. Gell? Und bei Thomas Pynchon sozusagen, die, wie nennt man das, das Kollektiv der Techniker, der Ingenieure, die zusammenarbeiten. Am Anfang sagt er, wir können alles, wir sind nicht spezialisiert, wir sind sozusagen alle in diesem Volkskörper, in diesem theoretisch-wissenschaftlichen Volkskörper. Aber zum Schluss macht er die Einspritzpumpe, der macht das, der macht die Treibstoffzusammensetzung, der andere macht die Elektronik. Es wird ganz genau differenziert, um diese Waffe, die dann in London einschlägt und die erste Rakete ist, die frei steuerbar ist, zu machen. Das ist das Modell. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und, das sagt der Roman nicht, Werner von Braun geht nach Amerika und macht unter ganz anderen zivile Luftstätte. Aber die Modelle insgesamt lässt, also ich könnte das nicht, ich bin kein Wissenschaftstechniker, die zu verknüpfen, aber es sind drei verschiedene. Das erste wäre das Gefahrlose, das zweite ist ich allein gegen den Rest der Welt sozusagen und das dritte ist die freie oder nee, die dann zusammengeschmiedete, auch mit der Knute, mit Bespitzelung etc. zusammengehaltene Assoziation von Ingenieuren. Ja. Aber wie gesagt, das habe ich mir gar nicht überlegt, die sozusagen aneinander zu stellen, aber es sind drei verschiedene Modelle von Technikdarstellung im Roman.
Was jetzt eine andere Betrachtung wäre, ist, welche Funktion hat die Auseinandersetzung, die jeweilige Auseinandersetzung für den Roman selbst und für das Erzählen.
Ja. Ja?
Und das ist natürlich nochmal ein anderer Blickwinkel. Also man könnte wahrscheinlich sagen, dass alle drei auf eine gewisse Art Allegorien darstellen, ja. Aber mit unterschiedlichen Ansatzpunkten. Ja. In der ersten, ich kenne leider ja. Das nicht aus eigener Lektüre, ja. Sondern eben jetzt nur ja. Von dem, was uns heute erzählt wurde. Und mir mutet es so an, als sei in der ersten im Grunde dann eine andere Welt, ne? Eine Gegenwelt, in die wir hineinschauen, aber in deren Teil wir nicht sind. Unsere Welt ist offenbar was deutlich anderes als das, was in dem Aquarium passiert.
Ja, ja.
In der zweiten ist sozusagen die Technik ein Versuch, sich zu entgrenzen, etwas zu überschreiten, was uns eingrenzt und gefangen hält. Ja. Und in der dritten, da scheint uns eine deutlich größer angelegt zu sein, da wird sozusagen die Technik zur Welt.
Ja.
Und zur Welt, in der wir gefangen sind. Aus der wir nicht rauskommen.
Ja. 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 Ja.
Also da Gegenwelt, man steht sich gegenüber und nimmt es sozusagen als Spiegel oder Folie, vor der man etwas betrachten ja. kann. Und diese Wahl hat offenbar ein Pynchon-Protagonist nicht mehr. Der
Nein.
ist da drin. Der ist sozusagen im Aquarium. Ne? Ja. Der in der Mitte, der versucht vielleicht noch das Aquarium zu bauen. Der erste pflegt und guckt von außen rein. Und in der dritten sind wir im Aquarium und kommen nicht mehr raus. Und gehören da wohl nicht hin.
Ja. Nun gut. Noch Fragen? Also, was ich mir überlegt hatte, auch nachdem er mich eingeladen hat, ich bin ja sozusagen nur der Notnagel sozusagen, weil jemand anders ausgefallen ist. Ich bringe ein Beispiel. Ich war vor einer Woche in einem Gymnasium, was sehr gut ist, in der Nähe, wo ich wohne, in Offenburg, also im Rentstal. Ein Ländergymnasium nennt sich das. Und war eine Lehrerin, die Schreibwerkstätten macht. Und die Schreibwerkstatt funktionierte nicht, die knirschte sozusagen. Ich habe gesagt, kannst du vorbeikommen, 5 Stunden mal machen? Dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe von einer Freundin aus Zürich, einer Autorin, einen Brief vorgelesen und meine Antwort darauf, die ich zufällig noch im PC hatte, ausgedruckt. Dann habe ich gesagt, so, jetzt schreiben Sie selber mal einen Brief an Franz Kafka, an Ihren Freund, an einen Lehrer, den Sie verehren oder hassen. Völlig egal, Sie schreiben einen Brief. Dann meldete sich eine Zwölfklässlerin und sagte, Herr Kluge, ich habe noch nie einen Brief geschrieben. Dann habe ich gesagt, ja, was dann? Ja, Facebook natürlich, SMS, E-Mails. Gell? Dann habe ich gesagt, jetzt nehmen Sie Ihren schönen Füller, hat einen tollen Füller gehabt, und schreiben Ihren ersten Brief. Das ist eine Premiere, eine Weltpremiere. Und ich habe das Gefühl, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, mit dem Lesen ist es inzwischen ähnlich, mit dem Lesen von Büchern. Es gibt eine gigantische Menge an wirklich guter Literatur, gigantisch. Und wenn Sie die Übersetzung, also nicht Übersetzung, also die ausländische Literatur, wird es noch mehr, ja. Wer liest heute schon Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, im Original. Aber man kann viel lesen und ich habe versucht und habe mir vorgestellt, durch drei so kleine Einsteiger, Häppchen eigentlich, Sie dazu zu animieren, einfach ab und zu wieder mal ein Buch, in dem Technik vielleicht eine Rolle spielt, noch toll erzählt ist, tollen Inhalt hat, einen guten Inhalt, einfach zu animieren, zu ködern, wieder mal ein Buch zur Hand zu nehmen. Also das mit dem Brief hat mich schon schockiert. Ich habe das überspielt, ganz lässig, aber wenn man eine Kulturtechnik kann, die lesen und schreiben, sollte man was draus machen.
Tja, aber die Formen verändern sich, ne?
Die Formen verändern sich. Aber sie war ehrlich, ich habe gesagt, das ist gar keine. Das ist nicht schlimm, dann machen Sie es Premiere. Das ist der erste Brief, den Sie schreiben heute in der Schule. Einen fiktiven Brief, also einen erfundenen Brief.
Schreibt von Ihnen noch jemand Briefe? So richtig von Hand und so? Doch? Potsdonner, immerhin so 4, 5 Leute, 6 Leute. Und von den Jüngeren auch welche. Das, ja. Wie ist das so? Sehen Sie einen Unterschied zwischen dem, wie Sie sonst womöglich schreiben, und dem Schreiben eines Briefes? Jetzt gerne mal, ja?
Bitte?
Handschriftliche Briefe. Aber Sie schreiben den gleichen Leuten also zum Teil Briefe, handschriftlich, per Post versandt und dann aber auch noch per elektronischen Medien.
Mhm. Ja.
Was beobachten Sie da? Bits und Bytes sind die flüchtigeren Handlungsstränge und die anderen etwas langlebiger.
Also ich glaube auch, also ich habe, vielleicht jetzt zu groß jetzt, ich habe drei Sorten, darf man das sagen, drei verschiedene Arten von Kolleginnen und Kollegen. Die einen, den schreibe ich noch mit Hand, also den Hermann Kinder, den du sicher kennst, mit der Hand, da gibt es nur handschriftlichen Briefverkehr mit einem Füllfederhalter, mit einem Kugelschreiber. Dann gibt es Leute wie Günter Herberger, den ich, wo ich viel gelernt habe als Autor, der in Berlin lebt, inzwischen wieder aus dem Allgäu, München, Allgäu nach Berlin gezogen ist. Der schreibt mit so einer ganz alten, ich sage immer, Wehrmachtsmaschine. Und da merke ich wirklich, wie der Tipp, der, also diese Briefe, die sind, können Sie hinten fühlen, wie Blindenschrift, wie durchgedrückt. Aber da merken Sie an der Art der, wie nennt man das Linie, am Verlauf dessen, wie der Satz läuft, wie langsam er schreibt, obwohl er 10 Finger schreibt. Aber die Gedanken brauchen Sekundenbruchteile zum Ordnen, die wir am PC, da rauschen wir über die Tastatur und hauen rein und egal, raus. Aber dann merkt man richtig, wie auch der Satzbau, der hat wirklich tolle Sätze auch, also mit viel Konjunktiven drin und nochmal einen Nebensatz. Da merkt man, wie das über die Tastatur der mechanischen Maschine läuft. Der hat gar keinen PC. Und dann eben ganz junge Kollegen, Autorenkolleginnen von ihren Kollegen oder mit dem Folger manchmal, wenn es schnell geht, natürlich auch elektronisch. Ja. Aber diese Art mit der Hand, also es gab vor 2, 3 Jahren in Marbach Briefwechsel, hieß es, glaube ich, war eine Ausstellung im Deutschen Literaturarchiv, relativ groß, sehr teuer und wirklich gut, lohnt sich reinzugehen, auch von der Art der Anmutung, wie es aufgebaut ist. Da waren von den Autoren Kollegen, die so um 80 oder 75 geboren sind, natürlich alles nur E-Mails, gell? Da ist niemand auch von den jungen Autorenkollegen mehr in der Lage, einen Brief zu schreiben. weder mit Maschine noch mit der Hand, sondern nur Mails. Bitte?
Ja. Kann man nicht sagen, dass es in so einem Generationsding ist, dass man sagt, man braucht die Papiermedien noch mehr dazu, also eine längere Nachhaltigkeit, also weil da ja auch die Faktische noch gewohnt sind. Also, das, also ich zum Beispiel bin privat und nicht an das E-Book gewöhnt und habe auch nicht vor, das zu tun. Mhm.
Stimmt nicht. Aktuelle Studie letzte Woche, Stanford University hat untersucht, wie Studenten unterschiedliche Lektüren erleben und wie sie mit Büchern umgehen können und wie sie mit E-Books umgehen können. Und der klare Tenor dieser Studie ist, das bleibt nicht so gut abgespeichert, was man in E-Books liest. Es hat diesen Langlebigkeitseffekt, von dem Sie sprachen, oder nachhaltigen Effekt, in der Form nicht. Und die Studenten tun sich da schwerer, komplexere Lektüre zu leisten, als tatsächlich auf dem Papier. Wundert mich übrigens nicht, hat was mit Durchlicht und Auflicht und Bildschirmsignale und Papier zu tun, aber anderes Thema. Ja, messen wir den anderen Wert bei. Ganz einfaches Beispiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie in manchen gesellschaftlichen Kommunikationszusammenhängen, wenn Sie eine E-Mail schicken, womöglich auch eine Antwort bekommen, eine Reaktion, aber manchmal mit einem Brief viel mehr Aufsehen erregen. Wenn Sie es ernst meinen, ich hab das jetzt geschafft mit einem Brief, nicht mit E-Mails, da hatte ich viele verschickt, mit einem Brief es geschafft, der Deutschen Telekom endlich beizubringen, dass sie keine Marketinganrufe bei mir machen soll. Ich habe 20 Jahre dafür gebraucht, ich habe die rettende Idee gehabt, ich schreibe an den Herrn Obermann, den Vorstandsvorsitzenden, einen Brief und habe ihn gefragt, ob er vielleicht in der Lage ist, seinen Mitarbeitern das klarzumachen, dass ich das nicht wünsche. Hat geklappt. Vorher habe ich schon viele Anrufe gemacht und Gespräche geführt und immer wieder bei jedem, der mich angerufen hat, sofort und sehr deutlich, und ich gebe auch zu, manchmal nicht sehr höflich, klar gemacht, dass ich darauf sehr verzichten kann und will und es untersage und so weiter, nichts gefruchtet. 20 Jahre Telefonterror. Jetzt abgestellt. Ein Brief, ein Papier. Also scheint durchaus einen anderen Effekt zu haben. Ja. Die elektronische und auch fernmündliche Kommunikation hat da nicht geholfen.
Noch ein ganz kleines
Beispiel. Sie hatten noch eine Frage.
Ach, aber,
ja.
Ja.
Also Handschriftimitate sozusagen.
Ja. Das hat den Vorteil, meine Handschrift ist natürlich sehr nicht mehr gut.
Ja, ja. Es ist kein handgeschriebener Brief mehr, er tut nur so, als ob, aber es ist natürlich vom Postweg her klassischerweise dann doch ein Brief und keine E-Mail.
Es ist anders, wenn es aus dem Briefkasten kommt, als wenn es im Rechner.
Also, wenn...
Ja.
Vielleicht, ich finde es manchmal ganz gut, das von der Wirkung her zu betrachten. Ja. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie an Ihrem Rechner sitzen und angezeigt wird, dass jetzt, was weiß ich, in den letzten Tag von mir aus 20, 30 E-Mails eingegangen sind? Große Freude im Herzen?
Nein.
Nein, ne? Wenn Sie morgens an den Briefkasten gehen, da ist ein Brief drin und Sie schauen auf dem Absender und sehen, es ist ein, was weiß ich, alter Freund oder es ist ein lilafarbenes, duftendes Papier oder irgendwas. Ja. Es sind andere Signale. Ja. Sie nehmen das sinnlicher wahr. Es ist mehr als der Sehsinn beteiligt. Es ist Haptik beteiligt. Sie spüren da was. Das entspricht etwas mehr der Komplexität unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten. Von daher wird mehr angesprochen am Sinne und womöglich dadurch auch einen etwas größeren Effekt hin und wieder erreicht. Klar kann man auch mit E-Mails Effekte erreichen, ist ja kein Thema. Aber es ist was anderes. Das ist mit Sicherheit was anderes.
Ich mache das ja gleich. Ich habe die Chance, die Rolle, das dann wieder neu zu schreiben.
Also für mich ist bis heute, ich schreibe sehr langsam, also wenn ich eigene literarische Texte, also keine Vorträge schreibe, wenn es um Naturbeschreibungen geht, um Sachen, die am Laufen sind, also eine Textbeschreibung sozusagen, eine Erzählbeschreibung, ein Erzählweg, das kann ich am PC gleich reinhacken und kann korrigieren und so. Wenn ich Dialoge schreibe, bis heute, ich habe ein Stehpult, stehe ich am Stehpult und druck mir das aus und wenn der Dialog kommt, nehme ich einen Stift, einen Bleistift, einen Weichen in die Hand, 5b und dann fange ich an, Dialoge zu schreiben. Es ist mir schier, das ist natürlich auch Einbildung vielleicht, aber schier nicht möglich, ordentliche Dialoge und zwar so, dass es wirklich hörbar und lesbar ist. Da sprechen 2, 3 Leute mit verschiedenen Stimmen, wie es sein soll, mit originären Stimmen, muss ich mit der Hand machen, ja, bis heute.
Ja. Ja. Hören Sie die Stimmen? Hat da jeder?
Es ist sozusagen abhängig, um was dann diskutiert und gesprochen wird. Gell? Ich habe, daher kennen wir uns eigentlich auch, früher mal 2 Hörspiele gemacht, und zwar nicht mit einer Stimme, sondern wo 5, 6 Stimmen sprechen. Und das ist dann wirklich Fleißarbeit sozusagen, zu gucken, immer wieder sich selbst laut vorzulesen. Also es gibt ja so einen Trick, wenn Sie öffentlich sprechen sollen und eine Mann und Frau sprechen, ich glaube, die linke Seite, wenn Sie rübergehen, geht die Stimme automatisch hoch, glaube ich, und nach rechts wird sie tiefer. Also in den 2 können Sie einfach durch Kopfbewegung machen, automatisch verändert sich die Stimmhöhe, die Tonhöhe. Man muss, wenn man schreiben, das muss ich mir nicht machen, ich muss mir das laut vorlesen und muss gucken, was ist das Thema? Würde das jemand so sagen, unter welchen Bedingungen, wenn er unter Druck ist, wenn er lässig ist? Ich muss mir das genau und lange angucken. Also bei mir heißt es immer dann so, habe ich so ein Ding, warte raus. Das heißt, wie beim Operieren, warte raus. Ich muss das fließende Blut sozusagen am Text dann sehen. Und bei mir ist das ja Heidenarbeit, ja. Aber ich weiß das, also ich hatte, das hat so eine Anekdote. Ich hatte mal so einen Workshop gemacht bei einem Lektor, der hat Günter Grass betreut. Klaus Röhler lebt nicht mehr, der ist so ein Filmemacher geworden. Und wenn ich vorlesen musste, habe ich immer so gelesen. Immer so, ja, wie in der Schule. Da sagte er, was machen Sie denn da? Stehen Sie mal hin aufrecht und lesen Sie so. Und dann dachte ich, weil es fürs Vorlesen gut ist, kann nur fürs Schreiben auch gut sein. Nämlich sozusagen aufrecht zu stehen am Stehpult, kann ich 5 Seiten hinlegen etwa, und dann gucke ich drüber und dann fange ich zu arbeiten. Ich
habe vorher kurz über Jürgen Lodemann geredet, der auch hier schon ein paar Mal zu Gast war, sehr große Romane geschrieben hat, sehr umfangreich. Schreibt immer im Stehen.
Also Sie müssen
mit Rechner, aber am Stehpunkt.
Ja. Selbst so ein bisschen, wenn Sie das denn machen wollen, oder also einfach über die Schulter gucken, wie es Lenore gewesen und sagen, was mache ich da im Moment? Und mir ist es nie aufgefallen, dass ich so, auch öffentlich oder halb öffentlich so ließ, ja. Völlig lächerlich. Und dann sagt jemand, ja, bitte.
Einfach mal eine ganz provokante Frage. Muss ein Brief, wenn ich dann drin schreibe, immer perfekt sein?
Was ist das?
Warum ist es nicht möglich, wenn ich einen Brief jetzt an etwas schreibe und dann denke, das sind jetzt dann anders formuliert,
ja,
dass
ich
einfach auf einmal drin schreibe?
Ja.
Und dann die Entwicklung des Gedankengangs ja auch dadurch so kommentieren.
Also, richtig. Haben Sie recht.
Also, Sie schämen sich offenbar nicht dafür, Gedanken zu haben. Das ist schön.
Ist richtig. Keine Frage.
Es gibt einen schönen Aufsatz von Heinrich von Kleist, der heißt über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und das Gleiche kann man natürlich auch beim Schreiben tun. Ich glaube, dass diese langsamen Techniken von Hand zu schreiben, mit der Schreibmaschine zu schreiben, immer dann, wenn der Konstruktionswille sehr hoch ist, also der Ästhetisierungsdrang sehr hoch ist, gewisse Vorteile haben. Weil Sie können nicht, dann vielleicht noch gar mit Kunst wollen, gestalten und literarisieren im Eiltempo. Und es gibt einfach Medien, die sind auf Schnelligkeit angelegt, von ihrem ganzen Selbstverständnis her. Und wenn Sie mit solch einem Medium arbeiten und das verlangsamen wollen, müssen Sie erstmal das Medium austricksen. Sie müssen sozusagen wieder die Natur des Mediums arbeiten, wenn Sie damit langsam konstruieren wollen. Das macht einen größeren Aufwand. Und deshalb glaube ich, gibt es Autoren, die dann sich dieser Auseinandersetzung entziehen und sagen, dann gehe ich lieber zu einem Medium, das mir Langsamkeit aufzwingt, weil das dem Konstruktionsverfahren, das ich wähle, viel besser entspricht.
Ganz kurz an, weil wer verschickt heute Briefe, und das ist ein
Ja, man, das kann man ändern, indem man selber welche schreibt.
Genau,
da kommen manchmal welche zurück.
Ja, 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 ja.
Das wäre doch ein schönes Motto. Schreiben Sie heute Abend mal einen Brief. Wir sehen uns in, glaube ich, 2 Wochen wieder, oder nein, 3 Wochen. Wir haben jetzt 2 Wochen Pause. Und dann haben wir, glaube ich, ein sehr weltliches Thema vor uns. Wir hören dann was über Stuttgart 21. Schönen Abend und herzlichen Dank. Herr.